Heute geprägt immer, wie es die Michaela schon mehrmals betont hat, Jesus als Vorbild für Demut und Unterordnung. Und als ich dieses Thema bekommen habe, und normalerweise soll man das als Prediger ja nicht sagen, wenn man sich mit einem Thema schwer tut, aber ich habe das bekommen und ich habe prinzipiell mit Demut und Unterordnung kein Problem, aber ich habe mich da ein bisschen beschäftigt damit und habe mir gedacht, okay, ich kann euch jetzt 3 Sätze dazu sagen. Und der Rest, den haben wir eh schon 100-mal gehört und irgendwie, weiß nicht. Und ich bin also, so wie man so schön sagt, schwanger gegangen mit diesem Thema und habe mir gedacht, ich weiß nicht, irgendwie kommt da nichts. Bitte Gott, hilf mir, was soll ich zu diesem Thema sagen? Was ich nicht eh schon gesagt habe und was nicht eh schon jeder weiß. Und irgendwann, als ich der Verzweiflung nahe war und mir gedacht habe, ich werde euch heute nichts mitteilen können, kam dann was. Und darüber möchte ich euch heute erzählen. Und ich habe das ganz Gott abgegeben. Das heißt, was auch immer ich euch heute zu sagen habe, kommt nicht aus mir. Ich wiederhole ein bisschen so, ich hole ein bisschen aus, was wir schon quasi, worüber wir schon gepredigt haben. Ich habe euch vor ein paar Wochen schon etwas gepredigt zum Thema Jesus als unser Vorbild für seine Gottesbeziehung. Also Jesu Gottesbeziehung war ja geprägt von Demut und Unterordnung, also von dem, wie Jesus zum Vater aufgeblickt hat, wie er zu Jesus gebetet hat, wie er umgegangen ist mit den Menschen. Und der Helmut hat dann dazwischen eine Predigt gemacht, wie man Vater und Mutter ehren soll, und auch der Andreas hat uns was gepredigt. Und ich bin ja damals in meiner Predigt eben Jesu als Vorbild für unsere Gottesbeziehung schon darauf eingegangen, dass Jesus eben auch sehr demütig war. Und genau da setze ich heute wieder an. Wir haben ja damals schon festgestellt, dass Jesus ja sowohl ganz Mensch geworden ist, also zu 100% Mensch war, aber trotzdem auch Gott. Das ist eben dieses Mysterium der Trinität, möchte ich so schön sagen, also was für viele irgendwie schwierig ist, dass eben Jesus ganz Mensch ist und eben ganz Gott und der Heilige Geist irgendwie auch. Also, dass das alles eins ist und trotzdem irgendwie drei. Was bei Jesus das Spezielle ist, er ist zwar komplett Mensch und hat sich ganz freiwillig diesen menschlichen Bedingungen unterworfen, was aber trotzdem ganz klar ist, dass er seine Seele trotzdem göttlich war. Das ist deswegen so wichtig, weil Jesus quasi sowas wie der perfekte Mensch war, ohne Sünde. Und er hat im Prinzip alles Göttliche, eben bis auf dieses göttliche Wesen, was er hatte, aufgegeben. Also alle göttlichen Eigenschaften oder, ich weiß nicht, wie man das formulieren kann, ohne dass das zweideutig ist, hat er quasi hergegeben und ist einfach ganz Mensch geworden. Und Jesus lehrt uns einfach, dass Demut, und darauf gehe ich dann noch näher ein, was das ist, einfach das Kennzeichen eines lebendigen Christen ist und eben damit ein ideales Vorbild für uns. Im Matthäus Kapitel 20, den Vers 28, können wir lesen: Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Und genau das ist eben auch unser heutiges Thema, das Thema Dienst, Dienen. Woher kommt das? Also wenn wir uns so mit dem Wortbegriff beschäftigen, was bedeutet Demut eigentlich? Das kommt aus dem Althochdeutschen vermutlich, von Diomuoti, also Diomuoti, von dienstwillig oder die Gesinnung eines Dienenden haben. Bei der Luther-Übersetzung diente es als Übersetzung der lateinischen Übersetzung wiederum Humilitas. Und unser allgemeines Verständnis von Demut ist das Bewusstsein meiner eigenen Fehler, meiner Schwächen oder auch meiner Unfähigkeit. Aber Demut hat noch einen weiteren Aspekt. Der Demütige erkennt und akzeptiert aus freien Stücken, dass es für ihn etwas Unerreichbares, was Höheres gibt. Also irgendwas, wo er nicht von sich aus hinkommen kann. Daraus, das schreibt uns Paulus auch im Korintherbrief, wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Und das zeigt uns, finde ich, wieder sehr schön auf, dass eben Demut, also nichts mit Unterwerfung oder Versklavung zu tun hat, sondern einfach, dass wir, wenn wir, egal was für Tätigkeit wir tun, egal wo wir dienen, das alles geschieht, weil Gott uns dazu befähigt und nicht, weil wir es so gut sind und es schaffen. Also Demut ist einfach das Erkennen von uns und der Glaube, dass wir nicht von uns aus tüchtig und tätig sein können, sondern dass das von Gott kommt. Und eben einfach auch, dass wir realisieren, wo unsere Grenzen sind und unsere Schwächen. Gott kennt einfach die Zusammenhänge, das große Ganze. Und das finde ich sehr schön, wenn man das vergleicht mit seinen Kindern. Für alle, die Kinder haben, oder ich meine, wir waren alle mal Kinder, wir wollen immer gern, dass unsere Kinder uns gehorchen und brav sind. Also brav ist so ein, ja, missbrauchter Ausdruck, sage ich mal. Aber oft gibt es einen guten Grund, warum wir wollen, dass unsere Kinder das tun, was wir ihnen sagen. Und da rede ich jetzt nicht von räum dein Zimmer auf, aber wenn wir sagen, du darfst nicht über die Straße gehen, warte auf mich, dann hat das gute Gründe, weil wir nicht wollen, dass unsere Kinder überfahren werden vom Auto. Oder wenn wir unseren Kindern sagen, sie mögen bitte nicht von 5 Meter vom Felsen hinunterspringen, dann wollen wir auch, dass sie uns gehorchen. Weil wir eben weiter sehen als die Kinder. Die Kinder sagen, haha, ist lustig, wir sehen den Asphalt drunter, wo sie sich verletzen könnten. Ich meine, ein bisschen hinkt der Vergleich zugegebenermaßen, weil wir keine perfekten Eltern sind. Das heißt, manchmal verlangen wir auch Sachen von Kindern, die eben auch sehr eigennützig sind. Und das ist auch der Unterschied zu Gott. Gott ist nicht altruistisch, der hat keine Motive, die irgendwie eigennützig oder, also der hat keine Hintergedanken, keine bösartigen. Ich meine, haben wir als Eltern normalerweise auch nicht, aber wir sind eben fehlerbehaftet. Manchmal wollen wir einfach nur, dass die Kinder ruhig sind oder ja, wollen wir einfach, dass die Kinder jetzt aufräumen, damit wir die Arbeit nicht haben. Also es hat manchmal auch sehr eigennützige Hintergründe, während Gott da halt einfach andere Motive hat als wir. Jesus selbst sagt uns auch, wir sollen wie die Kinder werden. Werdet wie die Kinder. Warum sagt uns das? Weil Kinder von Natur aus demütig sind. Und zwar nicht, weil sie immer dienen wollen. Aber Kinder vertrauen einfach zu 100% darauf, dass ihre Eltern sie beschützen. Ein Baby wird so lange schreien, bis irgendwer kommt. Weil das kennt das gar nicht anders oder wird das gar nicht in Frage stellen, sondern das ist einfach so. Und es vertraut einfach drauf, dass es umsorgt wird. Und Jesus, also ich habe da ein bisschen recherchiert und wenn Jesus von den Kindern spricht, wird in der Übersetzung, sind damit eigentlich Säuglinge gemeint, also Babys. Gar nicht mal größere Kinder, die vielleicht schon manches für sich selbst tun könnten, sondern wirklich kleine Babys. Und ein Baby kann von sich aus vieles nicht selbst tun. Das muss sich darauf verlassen, dass jemand sich kümmert. Und deswegen sagt Gott doch, werdet wie die Kinder, also werdet wie die Babys. Werdet demütig wie die Babys, werdet abhängig von mir. Aber eben nicht im Bösen, sondern überlasst es mir. Und Jesus weist uns auch hier den Weg einfach. Das, was ich nochmal auf den Punkt bringen möchte, ist einfach, dass ohne Jesus hätte man einfach Gott bis heute nicht verstanden. Und genau das ist auch das, womit wir uns beschäftigen jetzt in unserer Predigtserie, dass wir einfach verstehen, wie Gott oder wer Gott eigentlich ist. Und zum Thema Demut und Unterordnung habe ich uns 2 Bibelstellen mitgebracht. Wobei, wie gesagt, die eine ich ja das letzte Mal schon ein bisschen mitgenommen habe oder ausführlicher diskutiert habe und auch euch damals schon darauf vorbereitet habe, dass ich noch einmal ein bisschen darauf eingehen werde. Das ist die Stelle von Jesus im Garten Gethsemane. Ich wiederhole da noch den einen Teil, der mir eben gerade in dem Zusammenhang mit Demut und Unterordnung besonders ins Bewusstsein gekommen ist. Jesus spricht zu seinem Vater, so betet zu seinem Vater: Mein Vater, wenn es möglich ist, so bewahre mich vor diesem Leiden. Also so gehe dieser Kelch an mir vorbei. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Und das ist für mich einfach die Stelle in der Bibel, wo einfach die Unterordnung von Jesus am deutlichsten wird. Weil er einfach weiß, der Vater im Himmel hat einfach den Überblick, der sieht weiter, der weiß, Jesus weiß, dass er an diesem Kelch, den der Vater ihm reichen wird, also an dieser Sünde, die er quasi auf sich laden wird, die Sünde von allen Menschen, dass er an dem nicht vorbeigehen kann. Aber er tut's freiwillig, er sagt zu Gott, was du willst, das soll geschehen. Also das ist für mich so dieses Paradebeispiel für Unterordnung. Und die zweite Stelle, die ich habe, ist, und das ist der Hauptteil, auf den ich gerne eingehen würde, das ist eigentlich nicht lang vorher die Stelle, wo Jesus den Jüngern die Füße wäscht. Ich lese euch jetzt die ganze Bibelstelle mal vor und dann werde ich uns da alle durchführen ein bisschen. Jesus wäscht den Jüngern die Füße. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinernes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen, um mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. Herr, du willst mir die Füße waschen, sagte er. Jesus gab ihm zur Antwort: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, erklärte Petrus. Jesus aber entgegnete: Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Da rief Simon Petrus: Herr, dann wasche mir nicht nur die Füße, wasche mir auch die Hände und den Kopf. Jesus erwiderte: Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle. Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte: Ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch? Fragte er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr, und das mit Recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ich versichere euch, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Also was tut Jesus? Im Orient zur Zeit von Jesus war es durchaus üblich, dass man als guter Gastgeber seinen Gästen die Füße gewaschen hat. Das kommt uns heute vielleicht ein bisschen seltsam vor, aber in der damaligen Zeit haben Füße vielleicht noch mehr Bedeutung gehabt als jetzt, weil man ist praktisch nur zu Fuß gegangen. Und gerade in der Gegend, wo das auch spielt, wissen wir, dass es ja oft sehr heiß war. Die Wege waren vielleicht steinig. Viele Menschen damals hatten unter Umständen gar nicht mal ein Schuhwerk, ja, oder wenn halt typischerweise Sandalen. Der Andreas kennt sich da wahrscheinlich besser aus, aber also nicht so bequeme Schuhe und für jede Jahreszeit andere, sondern man hatte Glück, wenn man ein paar Schuhe hatte und das wurde getragen, bis es auseinandergefallen ist. Und das ist meine Interpretation, ich stelle mir vor, wenn ich in Sandalen gehe und dann kommt mir der Staub von der Straße hinein. Da haben viele Menschen sicher Schwielen an den Beinen gehabt, also waren sicher schwer und müde. Also die Füße bedürfen einer guten Pflege und Reinigung. Und jeder, der müde Füße gehabt hat und nachher ein Bad bekommen hat oder dem die Füße gewaschen wurden, der weiß das zu schätzen. Also wie gesagt, das war früher einfach ein Teil einer guten Gastfreundschaft. Wie viele Dinge, die Jesus getan hat, oder fast alle, hat aber auch diese Fußwaschung mehr als nur die gastfreundschaftliche Bedeutung, sondern sie hat auch eine spirituelle, eine geistliche Bedeutung. Und Johannes 13 gibt uns da einfach konkrete Hinweise. Ja. Diese ganze Bibelstelle ist sehr schlicht und trotzdem irgendwie beeindruckend. Wie gesagt, weil der Herr Jesus selber, also der große Rabbi quasi, lässt sich dazu herab und wäscht seinen Jüngern die Füße. Was auch noch dazu kommt, er muss dazu in die Knie gehen und seine Oberkleider ablegen. Und dazu muss man auch wissen, dass in der damaligen Zeit nicht jeder Unterwäsche anhatte. Ich meine, bei Jesus kann man davon ausgehen, dass es wahrscheinlich, also dass er schon eine hatte, weil gerade Rabbiner oder so, also habe ich zumindest recherchiert, Unterkleider anhatten, aber man war quasi irgendwie nackt, auch wenn man Unterkleider anhatte. Also es war quasi auch ein Akt der Demut, sich quasi die Oberkleider auszuziehen. Ja. Priester hatten in der damaligen Zeit ein Untergewand an, damit eben ihre Geschlechtsteile auf jeden Fall irgendwie abgedeckt waren, dass wenn sie irgendwelche rituellen Handlungen vollzogen haben, dass man auf keinen Fall da Einsichten bekommen hat. Ja. Also Jesus hat sich quasi nicht nur bei der Fußwaschung selber demütig gezeigt, sondern auch bei den Vorbereitungen. Ja. Man liest dann auch, dass er eben sich ein Tuch umgegürtet hat und eben Wasser in ein Becken gegossen hat. Also in den ersten Versen haben wir eben den Ablauf der Fußwaschung gelesen. Und eben allein die Tatsache, dass er als der Sohn Gottes im Prinzip diesen Akt vollführt, darin ist Jesus uns eigentlich Vorbild. Ja. Was wieder mal sehr auffällig ist, ist Petrus. Petrus ist sehr erstaunt, warum Jesus ihm die Füße wäscht und nicht umgekehrt. Und ist wie öfter in der Bibel sehr überzeugt von sich selbst. Also er stellt sich die Frage, warum lässt sich denn der Rabbi zu dem herab? Ja. Niemals sollst du mir die Füße waschen. Ja. Und da hat sich mir die Frage gestellt, sind wir manchmal auch Petrus, dass wir einfach nicht annehmen können, was Gott für uns hat, sondern dass wir einfach sagen, ja, aber Gott, meinst du wirklich? Und von Gott hätte man an der Stelle eher erwartet, naja, ich wasche dir die Füße, damit du keine schmutzigen Füße hast. Aber das ist ja, wie schon angesprochen, nicht der Kern der Aussage, sondern Jesus gibt ihm eine sehr direkte Antwort, nämlich sagt, sonst hast du keinen Anteil an mir. Also Jesus drückt damit aus, mit dieser Fußwaschung, dass eben er damit seinen Jüngern einen Anteil an sich gibt. Ja? Dass die Jünger einfach Gemeinschaft mit ihm haben können, wieder erfrischt werden mit dem Wort Gottes. Also es geht darum, dass die Jünger von, also Jesu Jünger, die ja sehr oft innerlich verunreinigt werden, wenn sie mit anderen Menschen zu tun haben, mit Ungläubigen, mit Sünde, dass sie eben dadurch verunreinigt werden. Und wenn eben Jesus ihnen die Füße wäscht, bringt das sie wieder in diese innere Übereinstimmung, in dieses zu ihm kommen. Und bei Petrus lesen wir dann das andere Extrem. Er fängt dann an, ja, aber Herr, dann wasch mir bitte auch gleich den Kopf und die Hände. Also quasi, er möchte mehr haben. Und auch hier ist Jesus eigentlich sehr liebevoll und direkt und sagt Petrus einfach, wer einmal gebadet ist, hat es nicht nötig, wieder gewaschen zu werden, um als rein angesehen zu werden. Und auch an dieser Stelle wird deutlich, dass es hier nicht um das Baden an sich geht, also um das Saubermachen der Füße, sondern dass das eben nur ein Symbol ist dafür, dass das Wort Gottes einfach ein Reinigungsmittel für uns ist. Und Jesus sagte dann auch, also wer quasi einmal gebadet hat, sprich wer einmal mit dem Geist getauft worden ist, wer quasi einmal diese Zusage vom Herrn empfangen hat, der braucht nicht wieder von ganzem gebadet werden. Das heißt, diese Zusage bleibt einfach für immer. Das heißt, wenn ihr einmal Ja zu Jesus gesagt habt, diesen Geist empfangen habt, dann ist es nicht notwendig, das immer wieder zu bekommen. Aber trotzdem ist es notwendig, sich immer wieder von den Sünden zu befreien, sich waschen zu lassen. Aber eben in dem Fall, wie Jesus gesagt hat, nur die Füße. Wobei ich eben später noch darauf zurückkomme, dass das eben auch nur symbolisch gemeint ist. Und wir jetzt nicht anfangen müssen, jede Woche uns die Füße zu waschen. Also gegenseitig zu waschen. Wie passiert diese Reinigung durch den Herrn heute? Das ist ja immer die Frage. Heute ist es nicht mehr üblich, dass wir uns die Füße waschen. Und wie gesagt, sonst in der Bibel können wir auch nicht lesen, dass wir unbedingt als Christen Fußwaschungen durchführen sollen. Was meint Jesus damit? Das ist einfach, indem wir Gottes Wort hören und lesen, bewirkt es, dass Jesus unser Inneres erreicht und wir einfach gewaschen werden. Und so wie die Jünger einfach, wenn wir angegriffen werden im Alltag, Schwierigkeiten haben, einfach wieder neu Gott in uns aufnehmen können. Was hat das jetzt mit Demut zu tun? Jesus zeigt uns einfach seinen Respekt und seine Liebe zu anderen Menschen. Und zeigt uns einfach auf, wie wir Gott erleben dürfen und wie wir auf ihn zukommen dürfen, im Wissen um unsere Schwächen. Und ich hatte da zu dem Thema eine Diskussion mit meiner Schwester, oder nicht Diskussion, eigentlich ein wirklich tolles Gespräch, wo wir beide uns überlegt haben, wohin wir in unserem Leben eigentlich hinsteuern, was uns wirklich wichtig ist. Und man muss dazu sagen, dass meine Schwester nicht wirklich Christ ist, aber doch irgendwie immer auf der Suche. Und unsere Quintessenz irgendwie war, was war wichtig in unserem Leben? Also wenn wir jetzt, keine Ahnung, hoffentlich noch viele Jahre vorspulen und wir stehen an dem Punkt und wir schauen auf unser Leben zurück, was war wirklich wichtig? Woran haben wir gebaut? Was für Spuren haben wir hinterlassen? Und genauso wie Gott durch Jesus offenbart worden ist, ist es irgendwie auch unser, also reicht er das an uns weiter? Also indem er den Jüngern die Füße wäscht, sagt er ihnen ja, ihr sollt es dann untereinander machen. Also quasi er reicht dieses Zepter weiter und genauso reicht er das auch an uns weiter, dass wir anderen Menschen begegnen in Demut als Diener. Und dass das viel wichtiger ist als viele andere Dinge in unserem Leben. Wir sind einfach ein Stück weit Botschafter. Und das zeigt uns Jesus eben auch mit dieser Fußwaschung, dass wir Botschafter sind, die das einfach weitertragen, die anderen Menschen dienen sollen. Wir können auch noch im 2. Korinther lesen, dass wir Botschafter sein sollen. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen die Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Also wir sind Botschafter an Christi Statt, weil wir eben durch das, was wir, wie wir uns verhalten, wie wir auf andere Menschen zugehen, wie wir dienen, einfach Gott in uns tragen und sein, also so wie wir sein sollen, einfach an andere Menschen weitergeben. Ob wir wollen oder nicht. Was oft missverstanden wird, ist, dass man als Christ irgendwie was Besonderes tun muss, besonders heilig sein soll, besonders, ich weiß nicht, besondere salbungsvolle Worte sprechen muss oder jedem seiner bekannten Verwandten, Freunde, jedem Fremden erzählen muss, dass man ja zu Gott betet. Das ist gut, wenn man das macht, aber es ist nicht immer passend. Vielleicht schreckt man manchmal auch Leute ab. Was wir oft nicht realisieren, ist, dass mit jeder Tat, die wir tun und mit jedem Verhalten, was wir haben, in jeder Situation, wir ein Stück weit Gott repräsentieren oder eben auch nicht, ja. Und gerade in unserer Zeit ist es so, dass wir oft irgendwie viele Follower haben wollen, wenn man so neumodisch sagt. Wir wollen irgendwie etwas darstellen. Es wird uns von der Gesellschaft so glaubhaft gemacht, du musst schauen, dass du was repräsentierst, du musst irgendwie besonders gut sein, du musst einen besonders tollen Job haben. Da kann man jetzt einsetzen, was man möchte. Ja? Man, also gerade diese Gegenströmung, die wir momentan haben, ist so, ich und meine Bedürfnisse und ich höre auf mich und ich muss immer bei mir bleiben und all das, was ich leiste, kommt aus mir. Und das heißt jetzt nicht, dass wir nicht, dass andere Menschen über uns bestimmen sollen und dass wir unsere Bedürfnisse auf die Seite räumen. Aber was schon der Punkt ist, ist, dass wir da in eine Spirale reingeraten, wo wir uns einfach nur selber verkaufen. Und immer besser sein wollen. Und dann werden wir irgendwie seelisch ausgehöhlt und versklavt. Und das alles im Namen, ich will Kontrolle haben über mein Leben. Aber in Wahrheit haben wir es dann gar nicht mehr. Diener sein heißt eben nicht, zum Sklaven zu werden. Weder zum Sklaven von der Gesellschaft noch von anderen und schon gar nicht zum Sklaven von Gott. Sondern dienen heißt freiwillig sich unterwerfen. Alle Sehnsüchte Gott hingeben und mit Gott zur Ruhe kommen. Dann schenkt Gott Sinn im Leben und Erfüllung. Also eine demütige Haltung, wie wir sie von Jesus lernen können, ist einfach, wir sind keine Opfer. Das heißt, wir brauchen auch nicht die Rolle einnehmen, Gott, ich gebe dir alles hin, ich bin das arme Opfer und tue etwas in meinem Leben und ich tue jetzt nichts. Das ist manchmal gut, wenn man zu viel getan hat, aber meistens möchte Gott, dass wir unser Leben leben und etwas tun. Auch Jesus fordert uns ja zum Handeln auf. Wir können zum Schluss lesen, ihr wisst das jetzt alles und glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Also wir sollen schon handeln, aber eben nicht getrieben sein, nicht ständig tun, aber eben auch nicht Opfer sein und uns zurücklehnen. Denn Gott versklavt uns nicht, sondern er gibt uns das Wissen, dass wir es aus eigener Kraft einfach nicht schaffen. Demut ist das Bewusstsein der eigenen Fehler, der Schwächen oder der Unfähigkeit. Demut ist aber auch Vertrauen und Hingabe, so wie wir es bei Jesus im Garten Gethsemane gesehen haben. Und zuletzt, Demut zeigt sich, indem wir Botschafter Gottes sind durch unser Leben. Und Jesus als Mensch hat es uns vorgelebt und fordert uns auf, es ihm nachzutun. Ich hatte mir überlegt, ob ich euch heute allen die Füße wasche, als Symbol. Aber weil das doch ein bisschen umständlich ist und vielleicht auch in Corona-Zeiten doch grenzüberschreitend, würde ich einfach nur gern für euch beten, für uns alle. Und möchte euch einfach einladen, diese Sachen, die vielleicht euch von einer demütigen Haltung abhalten, abzugeben in der Zeit, dass ihr dann einfach befreit zum Abendmahl gehen könnt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns demütig machst. Und zwar nicht demütig, weil wir Sklaven sind, sondern demütig, weil wir uns freiwillig, weil wir freiwillig dienen. Schenk uns einfach ein dienendes Herz, dass wir offen sind für andere Menschen, dass wir uns eben hinknien, dass wir uns eben demütigen. Für dich, Vater, und nicht, weil andere es erwarten von uns oder weil wir einen Druck haben. Gib uns einfach ein liebevolles, dienendes Herz, so wie Jesus es hatte. Jesus, wir wollen so sein wie du und hilf uns dabei, das einfach annehmen zu können, dass wir unseren Stolz da auf die Seite legen können. Und einfach dieses Geschenk der Freudigkeit, der Leichtigkeit im Dienen einfach annehmen können. Und ich spreche euch zu, dass alles, was da zwischen euch steht und oder zwischen uns steht und Jesus, zwischen uns steht und Gott, dass ihr das abgeben dürft und dass Jesus deshalb am Kreuz gestorben ist, um das wegzunehmen, um euch da frei zu sprechen. was auch immer dich abhält, zu Gott zu kommen und zu dienen, das spricht euch zu, dass euch das abnimmt, wenn es aus freien Stücken abgibt. Vater, wir danken dir, dass wir das Abendmahl nehmen können, dass du, Jesus, für uns geopfert hast, dass er dieses Opfer auf sich genommen hat, damit einfach wir frei sein können. Und ich spreche das allen zu, die Freiheit im Herrn. Amen.